Ja, wir sind seit einigen Wochen in einer Serie, die heißt Verwurzelt sein. Und der letzte Sonntag war das Thema Verwurzelt sein in Jesus. Und heute möchte ich einen Schritt weitergehen, dass wenn du verwurzelt bist in Jesus, musst du auch verwurzelt sein in seiner Kirche. Also heute das Thema Verwurzelt sein in seiner Kirche, im Haus Gottes. Eines meiner Themen, mit dem ich mich liebend gern beschäftige, ist das Thema Soziologie. Überhaupt Zeitgeist, wie die Menschen ticken heutzutage. Und es gibt ja immer wieder soziologische Bezeichnungen für bestimmte Generationen. Also meine Generation, die 60er Jahre, das sind die sogenannten Baby-Boomers. Und dann die nächste Generation, das waren die Baby-Busters. Und dann, wie nennt man die Generation, die jetzt seit den 80er Jahren unsere westliche Kultur prägt? Es gibt vermutlich immer, in jeder Gemeinde gibt es Soziologiestudentinnen oder wie heißt das nochmal, soziale Arbeit. Soziale Arbeit. Ich glaube, alle Mädchen, die heute studieren gehen, studieren soziale Arbeit und alle Jungs studieren BWL, glaube ich. Also die Generation seit der 80er Jahre hat viele Bezeichnungen, die heißt iGeneration, also nach dem iPod und iPhone und was weiß ich genannt. Oder sie wird auch bezeichnet die Golf-Generation. Es gibt eine Bezeichnung von einer Soziologengruppe, die heißt Generation Maybe. Die sogenannte Maybe-Generation. Das ein englisches Wort bedeutet vielleicht. Und es gibt ein ganz, ganz tolles Buch dazu. Das ist ein Bestseller von Oliver Jägers. Und der Titel dieses Buches heißt auch tatsächlich The Maybe-Generation. Und er schreibt dazu Folgendes. Wir, das sind die 20- bis 30-Jährigen zurzeit, wir sind eine Generation ohne Eigenschaften. Wir sind eine Generation ohne Eigenschaften, gut ausgebildet, aber ohne Plan, ohne Mut und ohne Biss. Die Generation Maybe. Das sind die Abwarter, Unentschlossene, Zögerer und Zauderer. Das sind die soziologische Umschreibung der Generation seit den 80er Jahren. Weiter schreibt er, weil alles möglich ist, sind alle in dieser Generation heillos überfordert. Und das ist die heutige heterogene Postmoderne, mit der die jungen Menschen nicht zurande kommen. Eine Zeit, in der alles möglich ist, die Menschen aber hilflos überfordert. Die Angst vor Veränderung lähmt sie einst wie jetzt auch. Es ist eine Generation ohne Eigenschaften. Eine Generation ohne Eigenschaften heißt aber nicht, dass diese Generation über keine Fähigkeiten verfügt. Genau das Gegenteil ist der Fall. Es handelt sich um hochgebildete, mit akademischen Graden ausgestattete junge Menschen, die mehrere Fremdsprachen beherrschen, aber sie haben keine Eigenschaften. Wollen wir vielleicht alles zugleich, fragt er dann weiter, den perfekten Körper und trotzdem ein Genussmensch bleiben, einen sicheren Job, aber keine 40-Stunden-Woche, eine eigene Familie, aber trotzdem alle Freiheiten eines Single-Lebens. Wir wollen ein ökologisches Bewusstsein haben, aber trotzdem einen fetten SUV fahren. Und wir wissen nicht, was wir wollen. Und wir wissen auch nicht, als Generation Maybe, was wir erreichen wollen. Er schreibt weiter, die jungen Generationen vor uns, oder jede Generation vor uns wollte etwas tun. Sie wollten die Welt verändern. Aber was wollen wir? Die Nachkriegsgeneration baute das Land wieder auf und wollte einen demokratischen Rechtsstaat etablieren. Die 68er, also meine Generation, wollte freie Liebe und lehnte sich gegen die unter Nazi-Verdacht stehende Elterngeneration auf. In den späten 70er Jahren und frühen 80er Jahren ging man aus pazifistischen Überzeugungen auf die Straße, um den NATO-Doppelbeschluss zu verhindern und gegen Atomkraft zu demonstrieren. Wir sind die medialen Zeugen von 9/11, also von dem Anschlag auf World Trade Center. Wir haben Irak und Afghanistan Krieg vor der Glotze. Wir sind durch den Anblick hilfloser Eisbären und treibender Schollen für die globale Erderwärmung sensibilisiert. Wir kennen Smartphones, Megapixel, Nanosekunden und Terabytes. Es sind die Möglichkeiten zu viele, so scheint es. Wir haben vergessen, wie man Entscheidungen trifft und wir haben es uns in unserer Unentschlossenheit bequem gemacht. Weder im Beruf, wenn man fragt, ich will irgendetwas mit den Medien machen, noch im Privatleben, irgendwann möchte ich auch mal Kinder haben, wollen wir uns festlegen lassen. Wir wollen nicht planen, sondern wir wollen in den Tag hineinleben. Den Eigenschaftslosen fehlt jeglicher Kompass, schreibt er weiter. Wir schlaffwandeln durch die vernetzte Welt voller Möglichkeiten und fühlen uns verunsichert angesichts der Fülle von Optionen. Man spricht in der sozialen Welt heute von einer kontaktreichen Beziehungslosigkeit. Wir wollen Lebenskünstler sein und denken wie Beamte. Wir verwalten das Erbe unserer Eltern und Großeltern, ein postmodernes Anything Goes. Also irgendwie läuft alles so. Alles läuft irgendwie um uns herum und es hat uns überrumpelt. Jetzt wissen wir überhaupt nicht mehr, was wir tun wollen und wie es weitergeht. Wir haben uns eine Mentalität angeeignet, entweder oder, und wir sind in dieser Mentalität verrannt. Und sie wurde uns zum Verhängnis, schreibt er weiter. Wir wollen überall dabei sein und wir wollen nichts verpassen und es ist ein Irrweg. Der Mut zur Entscheidung ist wieder gefragt, auch wenn das manchmal sehr, sehr unangenehm ist. Und wir leiden darunter, als Generation Maybe, wir leiden darunter, keine Entscheidungen zu treffen. Und im Spiegel wurde dieses Buch rezensiert und der Spiegel-Reporter schreibt als Titel: Die Generation Maybe ist gefangen in der Vielleicht-Falle. Und weiter schreibt Irges selber: Der Zeitgeist der Maybe-Generation steht uns im Nacken und lähmt uns. Und ich würde sagen, der Zeitgeist der Maybe-Generation steht dem Geist Gottes und vor allem auch der Gemeinde Gottes diametral entgegen. Bist du verwurzelt in der Gemeinde Gottes? Bist du verwurzelt im Haus Gottes? Und wenn wir über die Gemeinde Gottes, über das Haus Gottes reden, verwendet die Bibel verschiedene Bilder dafür. Und eines der Bilder für die Gemeinde Gottes ist eine Pflanze. Paulus sagt, ich habe gepflanzt. Eine Pflanze hat eine Wurzel, die tief ins Erdreich hineinreicht, von dort die Nahrung und Nährstoffe bezieht. Und dann wächst die Gemeinde, ist das, was sichtbar ist in dieser Welt. Und Paulus sagt an einer Stelle, Gott möchte, dass an der Gemeinde Gottes die ganze Welt die Weisheit Gottes sieht. Die Gemeinde Gottes in dieser Welt ist wie so ein Trailer, den wir anschauen, bevor wir ins Kino gehen. Und wenn wir den Trailer toll finden und uns das Wasser im Mund zusammenläuft und wir die ganzen Special Effects genial finden, dann sagen wir, okay, diesen Film, den muss ich sehen. Wenn der Trailer schon langweilig ist, dann haben wir auf den Film auch keinen Bock. Wenn die Gemeinde auf die Welt schaut, heute absolut boring ist und gemein ist und langweilig ist, dann sagen die Leute um uns herum, was soll ich in der Ewigkeit? Mit diesen Leuten will ich die Ewigkeit nicht verbringen. Das ist das, was Paulus über die Gemeinde sagt. Also die Pflanze ist ein Bild. Ein anderes Bild, was die Bibel verwendet von der Gemeinde, ist ein Körper. Ein Körper hat verschiedenste Funktionen, verschiedene Organe, verschiedene Glieder. Und dieser Körper ist mit dem Haupt verbunden, mit dem Kopf. Und dieser Kopf ist Jesus. Ein anderes Bild, was Paulus verwendet, ist, dass die Gemeinde ein Bau ist oder ein Haus Gottes oder ein Tempel Gottes. Und ein noch weiteres Bild für die Gemeinde ist, dass die Gemeinde eine Braut ist. Und Jesus ist der Bräutigam und diese Braut ist toll geschmückt und der Bräutigam sorgt dafür, dass diese Braut hübsch bleibt und dass sie untadelig bleibt und dass sie geliebt ist und dass sie bewahrt wird, bis Jesus wiederkommt und diese Braut heiratet. Alle diese Bilder haben drei wichtige Komponenten gemeinsam. Erstens, jedes Bild steht für eine untrennbare Beziehung. Jedes dieser Bilder für die Gemeinde steht für eine solche untrennbare Beziehung. Der Körper, wenn er überlebensfähig und existenzfähig ist, muss mit dem Kopf irgendwie verbunden sein. Der Kopf ist für viel, viel mehr da, als nur einen Hut zu tragen. Braut-Bräutigam-Beziehung genauso. Pflanze-Wurzel-Beziehung unzertrennlich. Haus und Fundament sind unzertrennlich zusammen. Eine zweite Komponente, die wichtig ist in diesen Bildern, ist, jedes Bild impliziert eine Komponente, die dem Ganzen seine Existenz ermöglicht. Jedes Bild impliziert eine einzige Komponente, die für die Existenz des Ganzen notwendig ist. Ein Gebäude kann nicht ohne Fundament und der Körper kann nicht ohne Kopf, die Pflanze kann nicht ohne Wurzel und die Braut kann nicht ohne Bräutigam. Weil die Bibel schreibt ja nicht, dass die Gemeinde eine Witwe ist. Und die Gemeinde ist auch nicht eine Frau, die in einer wie eine Lebensabschnittsgefährtin bezeichnet wird, sondern eine Braut, die mit Jesus verheiratet ist. Und jedes Bild drittens trägt in sich eine extreme Form von Abhängigkeit und Verbindlichkeit. Und ihr merkt schon anhand dieser Bilder und Bezeichnungen der Bibel über Gemeinde, dieser Spirit über Gemeinde und diese Bilder und das, was die Bibel über Gemeinde sagt, widerspricht diametral dem Zeitgeist von Maybe, der Maybe Generation. Die Bibel sagt, wer in Jesus verwurzelt ist, der muss in der Gemeinde gepflanzt sein. Die Bibel sagt, wenn jemand Jesus als das Fundament seines Lebens sieht, der wohnt in seinem Tempel, in seinem Haus, in seiner Gemeinde. Die Bibel sagt, wenn jemand an dem Haupt angedockt ist, an Jesus angedockt ist, der das Haupt ist, der dient als Glied in seiner Kirche. Und die Bibel sagt, wenn jemand Jesus liebt, kann ich gleichzeitig die Gemeinde hassen. Wenn jemand Jesus liebt, kann ich gleichzeitig seine Braut verabscheuen und ignorieren. Und ich möchte heute nur bei diesem einen Bild stehen bleiben, dass die Gemeinde ein Haus Gottes ist oder das Haus Gottes ist. Paulus schreibt an Timotheus in 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 14, ich habe dir, lieber Timotheus, all diese Dinge geschrieben. Er schreibt zwei Briefe an ihn, obwohl ich hoffe, selbst zu dir zu kommen demnächst. Aber bis ich komme, möchte ich, dass du weißt, wie du dich verhalten sollst im Haus Gottes. Das ist seine Gemeinde. Die Gemeinde ist das Haus Gottes. Und die Bibel möchte uns sehr, sehr klar darüber unterrichten, wie wir uns zu verhalten haben, wie wir leben sollen, wie wir verwurzelt sind in diesem Haus Gottes. Aber es ist kein Haus aus toten Steinen. Das heißt, dieser Raum hier, dieses Mosaikforum, wie wir das nennen, ist nicht die Gemeinde Gottes. Ein Gebäude, eine Kirche mit einer Adresse, wo man bestimmte Termine und Veranstaltungen hat, ist nicht die Gemeinde Gottes. Der andere Kollege von Paulus, der Petrus, schreibt Folgendes in 1. Petrus Kapitel 2. Hört auf mit aller Bosheit und mit aller Betrug, mit aller Heuchelei, mit Neid und Verleumdungen. Sie dürfen bei euch nicht mal genannt werden. Wie ein neugeborenes Kind sich nach Milch sehnt, so sollt auch ihr nach der unverfälschten Lehre des Glaubens verlangen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und zum Ziel kommen, zur endgültigen Rettung. Ihr habt ja selbst erfahren, wie gut der Herr ist, und zu ihm wollen wir kommen. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben. Quasi er ist das Fundament, er ist der Eckstein. Aber in Gottes Augen ist er wertvoll und wichtig. Und jetzt kommt es. Lasst euch aber ihr Gläubigen als lebendige Steine zu einem Haus aufbauen, das Gott gehört. Du und ich, Menschen, die mit Jesus verbunden sind, wie der Körper mit dem Haupt, wie die Pflanze mit der Wurzel, wie das Gebäude mit dem Fundament, wie die Braut mit dem Bräutigam, sagt die Bibel, wir sind das Haus, wir sind diese lebendigen Steine. Darin sollt ihr als Priester dienen und ihm lebendige Opfer bringen. Und um Jesu Willen sollen diese Opfer Gott ehren. Aber lange bevor die Kollegen oder die Freunde von Jesus dieses Bild geprägt haben, dass die Gemeinde ein Haus Gottes ist, hat Jesus selber davon gesprochen, dass die Gemeinde ein Haus Gottes ist. Viele von uns kennen diese berühmte Stelle und besonders diejenigen, die aus dem katholischen Hintergrund kommen, die wissen diese Stelle aus Matthäus Kapitel 6, 16, Vers 13, wo Jesus ein Bekenntnis von den Jüngern verlangt, dass sie ihm sagen sollen, wofür sie ihn halten. Und die Jünger versuchen wild zu diskutieren und sagen, ja, du bist ein Prophet und du bist Elia. Und einige sagen, dass du der und der bist. Und einige sagen, du bist ein toller Mensch. Und einige sagen, du bist ein Wundertäter. Und dann steht Petrus auf und sagt, oder Jesus fragt Petrus, Petrus, wer glaubst du, dass ich sei, dass ich bin? Und Petrus sagt, du bist Christus, also der Gesalbte, von Gott gesandte Retter dieser Welt. Und dann sagt Jesus, weißt du was, dein menschlicher Verstand, deine menschliche Vernunft haben das dir nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und dann führt er ein persönliches Gespräch mit Petrus und sagt ihm Folgendes, ich sage dir, er heißt eigentlich Simon, Sohn des Johannes. Simeon Ivanovich, sagt man das in Russisch. Simon, Sohn des Johannes. Und dann nennt er ihn auf einmal, ich sage dir, du bist Petrus. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. So die Luther-Übersetzung. Dieser Text ist etwas missverständlich, weil die meisten, besonders Leute aus dem katholischen Hintergrund, die glauben Folgendes, was Jesus hier sagt. Lieber Petrus, lieber Simon, Sohn des Johannes, ich nenne dich jetzt Petros. Und Petros ist das griechische Wort für Stein oder Felsen. Und auf diesem Felsen, der du bist, Petros, auf diesem Felsen, der du bist, werde ich meine Gemeinde bauen. Genau das meint Jesus hier nicht. Genau das meint die ganze Heilige Schrift nicht, dass die Gemeinde Jesus auf Petros, auf diesem Stein, auf diesen wilden Kerl mit Tattoos und mit viel Flüchen während des Fischergangs, dass die Gemeinde Jesus auf ihm aufgebaut ist. Jesus gibt Petrus hier ein Kompliment. Das, was du gesagt hast, dass ich der Messias bin, der Sohn des lebendigen Gottes und Retter dieser Welt, das rockt wirklich. Deswegen nenne ich dich Rock. Deswegen nenne ich dich Petros. Du bist Petros. Wir müssen hier die Gestikulation verstehen, die natürlich in einem Text nicht zu sehen ist. Du bist Petros. Das, was du gesagt hast, das rockt wirklich. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Jesus zeigt auf sich. Und wenn du das Neue Testament aufmerksam liest, wer das Fundament der Gemeinde ist, ist es nicht Petros. Es ist Jesus. Auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und ich werde dir die Schlüssel, wenn ich die Gemeinde, das Fundament gebaut habe, das Fundament der Gemeinde entsteht nach meinem Tod und nach meiner Auferstehung und nach dem Kommen des Geistes. Damit hat Petros nichts zu tun, gar nichts. Das ist allein das Werk des dreieinigen Gottes in Jesus. Wenn ich gestorben bin, wenn ich auferstanden bin, gen Himmel gefahren bin, wenn der Heilige Geist kommt, dann werde ich der Felsen sein. Ich, auf diesem Felsen, werde ich die Gemeinde bauen. Und das Totenreich wird dieser Gemeinde nicht aufhalten können. Luther übersetzt auch hier fälschlicherweise die Pforten der Hölle. Das hat überhaupt nichts mit der Hölle zu tun, sondern Jesus sagt hier Folgendes. Wenn diese Gemeinde, die ich gründen werde, wird über Generationen nicht aussterben. Der Tod wird dieser Gemeinde nicht auslöschen können. Es wird immer eine neue Generation und eine neue Generation und eine neue Generation. Das hat nichts mit der Hölle zu tun, sondern die Gemeinde, die ich aufbauen werde, auf diesem Felsen, der ich selbst bin, ist für alle Ewigkeit unauslöschlich. Also Jesus selber prägt dieses Bild, dass die Gemeinde das Haus Gottes ist. Und die Frage, mit der ich mich ganz kurz beschäftigen möchte, die nächsten paar Minuten mit dir und mit uns allen. Was bedeutet es, in der Gemeinde Gottes gepflanzt zu sein? Was bedeutet es, im Haus Gottes gepflanzt zu sein? Auch mitten in einer Maybe-Generation. Und wir müssen hier auch teilweise dem Zeitgeist widersprechen und widerstehen und Entscheidungen treffen und uns hineinpflanzen und hineinnehmen lassen in das Haus Gottes. Als erstes, im Haus Gottes zu sein bedeutet, die Familie Gottes zu lieben. Im Haus Gottes zusammenzukommen bedeutet, wir als Familie kommen zusammen und wir lieben uns gegenseitig. Wir lieben einander von ganzem Herzen. Gott, der Vater und Jesus, sie kommen zu uns und machen aus uns, aus Fremden, aus Menschen von ganz unterschiedlichen Hintergründen, mit ganz unterschiedlichen Geschichten und Schicksalen, durch ihre Gnade, die sie uns geben, durch ihre Vergebung, durch ihre Versöhnung, machen uns eins und verbinden uns zu einer Familie. Wir lieben einander von ganzem Herzen. Wir sind hingegeben als Kirche Jesu in dieser Welt, in der Liebe zueinander. Und in Johannes Kapitel 3 schreibt ein anderer Jünger, der ein besonders inniges Verhältnis zu Jesus hatte, zu einer Gemeinde Folgendes. Daran wird offenbar, welche Kinder Gottes sind und welche Kinder des Teufels sind. Johannes ist ja sehr, sehr krass, obwohl er der Apostel der Liebe genannt wird, aber er ist sehr, sehr krass. Wer nicht recht tut, der ist nicht von Gott. Und der ist auch nicht von Gott, der seine Brüder und Schwestern nicht liebt. Und in einem weiteren Kapitel, Kapitel 4, sagt er, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder oder Schwester, der ist ein Lügner. Wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann auch Gott nicht lieben, den er nicht sehen kann. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seine Geschwister lieben muss. Das Haus Gottes ist gefüllt mit lebendigen Steinen, die seine Familie sind. Und wir sind hingegeben in der Liebe zueinander. Wir sind aber auch hingegeben in der Familie Gottes, im Haus Gottes, im Dienst füreinander. Liebe ist kein platonischer Ausdruck, sondern Liebe kommt immer zum Ausdruck im praktischen Dienst miteinander und aneinander. In Galater Kapitel 5 schreibt Paulus, ihr aber, liebe Brüder und Schwestern, ihr seid zur Freiheit berufen. Und das zitieren einige vielleicht sehr, sehr gerne. Wir sind zur Freiheit berufen. Aber die Frage ist, Freiheit wovon und Freiheit wofür? Und Paulus beantwortet es auch gleich. Seht zu, dass eure Freiheit für euer egoistisches Leben keinen Platz hat, sondern beginnt damit, einander in Liebe zu dienen. Denn das ganze Gesetz des Alten Testaments ist in einem einzigen Satz erfüllt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Im Haus Gottes sind wir eine Familie. Wir lieben einander und wir dienen einander von ganzem Herzen. Mit all den Dingen, mit denen Gott uns dient, jeden Tag, dienen wir einander. Und wir sind hingegeben, einander nicht in unseren Prägungen und nicht in unseren Vorteilen zu begegnen, sondern durch Jesus. In einer Familie sind wir dazu aufgefordert, nicht in unseren Vorurteilen und Prägungen einander zu begegnen, sondern durch Jesus. An einer anderen Stelle schreibt Paulus in Kolosser Kapitel 3, jetzt habt ihr neue Kleider an und ihr seid neue Menschen geworden. Gott hat euch erneuert und ihr entsprecht immer mehr dem Bild, nach dem er euch geschaffen hat, nach dem Bild von Jesus. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Es ist unwichtig, ob jemand hier Grieche ist oder Plattdeutscher oder Russlandsdeutscher oder Deutscher oder Jude oder beschnitten oder unbeschnitten, aus welchem Volk oder Kultur auch immer du kommst. Stammst du aus dem Nomadenvolk oder bist du ein Sklave, bist du ein Arbeitnehmer, bist du ein Arbeitgeber, bist du reich oder bist du arm? Wichtig allein in der Familie Gottes ist, wie du mit Jesus lebst und dass du mit Jesus lebst. Ihr seid von Gott auserwählt. Ihr seid seine geliebten Kinder. Ihr gehört zu ihm. Und die Grundlage, wie wir uns begegnen, sind nicht unsere Vorurteile, sind nicht unsere Kultur, ist nicht unsere Sprache, sind nicht meine Vorlieben, sind nicht meine Vorurteile, sondern Jesus. Weil Jesus mir begegnet, weil Jesus mich annimmt als sein Kind, nehme ich dich an. Egal woher du kommst und wer du bist, nehme ich dich an als mein Bruder und meine Schwester. Wir sind hingegeben, einander in Jesus, nicht in unseren Prägungen und Vorurteilen zu begegnen, sondern in Jesus. Und wenn wir als Familie einander lieben, sind wir hingegeben zu unseren Zusammenkünften. Wir freuen uns, wenn die Familie zusammenkommt. Wir haben regelmäßig, mindestens einmal die Woche, einen Familienabend, wo wir einfach als Familie zusammenhängen, wo wir Chips essen und mal Filme gucken und einfach quatschen und was Besonderes machen. Und wir lassen es nicht zu, dass diese Abende durch irgendwelche Termine gestört werden. Und jeder von uns aus unserer Familie, wir lieben einfach diese Abende. Wir lieben als Familie zusammen zu sein und zusammen zu hängen und zusammen Dinge zu unternehmen und zusammen zu reisen. Gestern ist auch so ein Wunder passiert, dass mit meiner Frau mit allen Kindern shoppen gefahren. Wir haben auch Leute, die Shopping lieben und die Leute, die in der Familie die Shopping hassen. Aber weil wir Familie sind, haben wir gesagt, wir fahren shoppen gemeinsam. In der Maybe Generation geht es darum, what's about me? Was bekomme ich davon? In der heutigen Zeitgeist der Maybe Generation deutet alles darauf hin, was habe ich davon, wenn ich in eine Kirche komme? Was habe ich davon, wenn ich an Gott glaube? Was habe ich davon, wenn ich glaube? Was habe ich von der Kirche? Und es geht in der Kirche, im Haus Gottes, nicht um dich. Es geht im Haus Gottes nicht um dich. Es geht um Jesus. Es geht um die Ehre des Vaters. Und es geht darum, dass all das, was Gott in dich hineingelegt und wie Gott dich geliebt hat, dass du eine Möglichkeit bekommst, aus dir herauszukommen und anderen zu dienen. Wir sind hingegeben zu unseren Zusammenkünften. Wir versäumen sie nicht, weil sie uns Spaß machen, weil sie uns bereichern, weil wir einander lieben und weil wir gerne miteinander zusammenhängen. Ein zweites. Im Haus Gottes lieben wir nicht nur einander als Familie, im Haus Gottes lieben wir Gottes Wort. Wir lieben im Haus Gottes Gottes Wort. Auch hier, es geht nicht um meine Vorstellungen, es geht nicht um meine Philosophie, es geht nicht um meine Kultur im Haus Gottes. Es geht nicht darum, wie ich geprägt worden bin in einem Dorf in Susanovo, irgendwo in Russland oder sonst irgendwie, wie ich Gemeinde erlebt habe. Es geht darum, ich strecke mich aus nach Gottes Weisheit, nach Gottes Weisung in seinem Wort. Und ich unterordne mein Leben radikal, nicht mehr meinem Willen, sondern dem Willen des Vaters, das uns offenbart ist in seinem Wort. Wir haben einen Wert, der folgendermaßen als Kirche lautet. Wir sind überzeugt, dass geistgewirkte Lehre das beste Mittel ist für die Veränderung des Einzelnen und der Gemeinde. Wir sind überzeugt, dass geistgewirkte Lehre des Wortes Gottes das beste Mittel ist, um den Einzelnen und die Gemeinde zu verändern. Ich erinnere mich an Jesus, an den 12-Jährigen. Ihr kennt diese Geschichte, wo er als 12-Jähriger irgendwann einmal verloren gegangen ist und jeder von euch kann vielleicht seine elterlichen Pflicht daran messen, wie Josef und Maria mit Jesus umgegangen sind. Denn es ist erst nach 24 Stunden aufgefallen, dass Jesus gefehlt hat. Also wenn du noch nie in der Lage warst, dass du 24 Stunden dein Kind nicht bei dir hattest und dass du es noch nicht mal vermisst hast, dann bist du ein sehr, sehr gutes Elternteil. Und nach 24 Stunden irgendwann merken sie Jesus nicht dabei und sie finden ihn im Tempel und er sitzt da als 12-Jähriger und was macht er? Er sitzt bei den Weisesten der Weisen und sitzt bei den Lehrern des Wortes und ist vertieft und hat die Zeit um sich vergessen. Das ist genauso wie meine Kinder, wenn sie PS3 spielen. Die dürfen eigentlich nur eine halbe Stunde und ich komme nach Hause nach 4 Stunden und sie sitzen immer noch da. Und ich frage, wie lange habt ihr gespielt? Eine halbe Stunde. Und jeder von euch, der Computer interessiert ist und Computerspiele mag, der weiß ganz genau, wenn ich mich jetzt mal dahinsetze und ein Spiel spiele, etwas, was mich begeistert, was mich interessiert, ich glaube, ich bin 20 Minuten dabei gewesen und dabei sind 4 Stunden, 5 Stunden vergangen. Stell dir vor, jeder von uns ist in dieser Weise verloren in der Liebe zum Wort Gottes für Jesus. 24 Stunden vergehen. Er verpennt alles um sich herum. Er ist total verpeilt. Er kommt nicht nach Hause. Er meldet sich bei seinen Eltern nicht. Okay, es gab keine iPhones. Das ist seine Entschuldigung. Und wir sehen das auch in der Gemeinde. Die erste Gemeinde, als sie entsteht am Pfingsten, da heißt es als erstes, von dieser ersten Gemeinde heißt es Apostelgeschichte, ich lese gerade oder suche gerade, Kapitel 2, heißt es, und sie kamen täglich zusammen und achteten auf die Lehre der Apostel. Gottes Wort war in ihrer Mitte und sie waren begeistert davon, auf Gottes Wort zu hören. Und die ersten Christen lieben das Wort Gottes und sie sind hingegeben, als Kirche sich danach auszurichten. Und im Haus Gottes zu leben bedeutet, wir haben eine Ehrerbietung gegenüber dem Wort Gottes. Wir schätzen es. Und wir schätzen es nicht nur deswegen, weil wir es hören wollen, sondern wir schätzen es danach zu leben, weil wir wissen, dass wenn wir uns nach Gottes Wort ausrichten, unser Leben auf einem Felsen gebaut wird und wir unerschütterlich werden und bleiben bis in alle Ewigkeit. Wir lieben Gottes Wort. Wir lesen und lehren Gottes Wort, sowohl öffentlich wie auch privat. Und wir ehren und lieben Menschen, die Gottes Wort zu uns bringen. Michael, ich hoffe, du bekommst Ehrerbietung und Dank und Respekt, wenn du in einigen Wochen hier bist. Wir wollen als Gemeinde wirklich eine Kultur entwickeln, dass wir Menschen nicht nur das Wort Gottes ehren. Die Bibel sagt, ehrt jeden in eurer Mitte, der euch das Wort Gottes bringt. Ein drittes, im Haus Gottes lieben wir nicht nur die Familie und wir lieben nicht nur Gottes Wort, sondern im Haus Gottes leben wir heilig. Im Haus Gottes leben wir heilig. Heilig hat 2 Bedeutungen vom Grundtext. Die eine Bedeutung von heilig bedeutet abgesondert sein für Gottes Zwecke. Abgesondert sein für Gottes Gebrauch. Und dieses abgesondert sein für Gott hat einen Aspekt der Trennung. Wir trennen uns von all den Dingen, die uns daran hindern, Gott zur Verfügung zu stehen. Und einen zweiten Aspekt hat das Wort heilig. Das Wort heilig bedeutet auch rein sein. Rein sein. Und jeder von uns weiß, manchmal kannst du nicht rein sein, wenn du dich nicht trennst. Du kannst manchmal nicht rein sein und rein bleiben, wenn du dich nicht trennst. Du kennst das von deinen Äpfeln vielleicht in deinem Korb. Wenn ein Apfel fault und unrein wird sozusagen und verdorben wird, wenn du diesen Apfel nicht entfernst aus deinem Korb, ist in ein paar Tagen der ganze Korb infiziert und der ganze Korb faul, musst den ganzen Korb rausschmeißen. Im Haus Gottes leben wir heilig. Wir sind hingegeben zu reinen Beziehungen. Im Haus Gottes sind wir hingegeben zu reinen Beziehungen. Paulus schreibt an Timotheus, das feste Fundament, das Gott gelegt hat, ist nicht zu erschüttern. Nun gibt es selber in einem Haus, im Haus Gottes, Gefäße, die silberne Gefäße sind oder goldene Gefäße oder Gefäße aus Holz und aus Ton, während die einen bei Festen, bei großen Feiern auf den Tisch kommen und präsentiert werden, gebraucht man die anderen für den Abfall. Und jetzt sagt er Folgendes. Wer sich von diesen Schwätzern, die er anmahnt hier, nicht fernhält, wer sich von ihnen nicht trennt, der wird eins dieser unedlen Gefäße sein, für Gott unnützlich. Aber ich möchte, dass ihr reine Gefäße seid, rein und wertvoll und nützlich für den Hausherrn, geeignet für alles, was gut ist und was Gott gefällt. Wir lieben und schätzen reine Beziehungen. Wir lieben und schätzen ein reines Herz. Du kannst im Haus Gottes eingepflanzt sein und deine Wurzeln sind nicht in Jesus verwurzelt, nicht in seiner Gnade verwurzelt, sondern deine Wurzeln sind ganz, ganz tief in Bitterkeit verwurzelt. Der Hebräerbriefschreiber sagt, jagt dem Frieden nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ohne Heiligung, ohne dieses ständige Wachstum zu Jesus hin und das, was wir als Mission der Gemeinde definiert haben, wir wollen Menschen in eine wachsende Beziehung zu Jesus führen. Jagt dem Frieden nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und dann erklärt er, wie diese Verunreinigung passieren kann in unserem Leben. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine... dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und dass dadurch viele verunreinigt werden. Wir sind hingegeben für ein reines Herz. Und wenn in deinem Herzen dein Herz voller Bitterkeit ist, voller Härte ist, anderen nicht zu vergeben, nicht zu verzeihen und unversöhnlich ist, dann kannst du im Haus Gottes wohnen und viele, viele um dich herum und dich selber vergiften, weil du kein reines Herz hast. Ein letztes. Im Haus Gottes lieben wir Menschen, die Gott liebt. Im Haus Gottes lieben wir Menschen, die Gott liebt. Oder im Haus Gottes lieben wir Menschen, die ohne Gott leben. Wir sind überzeugt, dass Gott alle Menschen liebt und deswegen soll die Gemeinde dasselbe tun. Wir sind hingegeben an Gottes Mission für diese Welt. Gott setzt und pflanzt diese Gemeinde in diese Welt, um ihn zu ehren, um ein Vorgeschmack der Ewigkeit zu sein, aber auch um die Gemeinde als seine Füße und seine Arme und sein Herz und seine Augen zu haben mitten in dieser Welt, um Menschen zu dienen, die Jesus noch nicht kennen, die verloren sind. Wir sind hingegeben an Gottes Mission für diese Welt. Und Gottes Mission für diese Welt heißt, geht hinaus zu allen Menschen um euch herum und habt Gemeinschaft mit denen, habt Kontakt, sondert euch von diesen Menschen nicht ab. Sondert euch bitte von Christen ab, die gemein sind. Sondert euch bitte von Christen ab, die gemein sind. Aber bitte sondert euch nicht von Menschen ab, die ohne Gott leben. Wenn sie gemein sind, die können nicht anders. Wenn Christen gemein sind, die können anders, aber entscheiden sich, gemein zu sein. Wir sind hingegeben in freundschaftliche Beziehungen zu unseren Freunden, Kollegen und Nachbarn. Gott liebt sie. Und es ist unser Bemühen und unser Herz und unser Gebet, dass diese Menschen gewonnen werden durch unser Leben. Viel, viel mehr als durch unser Reden. Wir sind hingegeben, Menschen zu Jesus einzuladen. Und das ist auch das, was Petrus in diesem Kapitel, das ich schon erwähnt habe, schreibt. Ihr seid von Gott ein vor Gott auserwähltes Volk. Ihr seid ein königliches Priestertum. Ihr seid ganz und gar sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkündigen, der euch aus der Finsternis befreit hat in sein wunderbares Licht. Die Gemeinde Gottes ist ein Ort, ein Haus, das Haus Gottes ist ein Ort, wie das Haus des verlorenen Vaters. Es gibt eine Geschichte in Lukas Kapitel 15, eine Geschichte vom verlorenen Vater. Einige von euch kennen diese Geschichte als die Geschichte vom verlorenen Sohn, aber es ist nicht die Geschichte vom verlorenen Sohn. Es ist die Geschichte vom verlorenen Vater. Ein Vater hatte zwei Söhne. Und irgendwann einmal beschloss der Jüngere, sein eigenes Leben zu führen. Das ist auch so eine Maybe-Generation. Er hat gesagt, maybe, vielleicht gibt es da draußen viel, viel mehr Dinge, die ich noch nicht erlebt habe und die ich erleben möchte. Und maybe, vielleicht lebe ich hier ziemlich eingeengt und ziemlich armselig hier im Haus meines Vaters. Maybe, vielleicht verpasse ich etwas vom Leben, wenn ich hier bei meinem Vater bleibe. Maybe werde ich glücklicher. Vielleicht werde ich glücklicher, wenn ich Geld habe und Erfolg bin und reich bin und wenn ich Partys feiern kann und wenn ich tun und lassen kann, was ich will. Und er geht zu seinem Vater und sagt, maybe, vielleicht verpasse ich etwas. Und er erklärt seinen Vater für tot. Er sagt, zahl mir jetzt dein Erbe aus. Er erklärt damit seinen Vater für tot. Und der Vater gibt ihm sein Erbe und wir wissen nicht genau, was er gesagt hat. Wir wissen nur, dass er freiwillig ihm sein Erbe aushändigt. Und der Sohn zieht davon. Und während der eine Sohn äußerlich davon zieht, ist der andere Sohn, der Ältere, der bei ihm im Haus bleibt, schon längst weg von seinem Vater. Er lebt ganz fromm, er ist arbeitsam, er ist fleißig, er ist hingegeben an die wirtschaftlichen Gegebenheiten des häuslichen Lebens. Er schuftet Tag und Nacht, aber er kennt den Vater nicht. Er kennt den Vater nicht. Und so erleben wir in diesem Gleichnis einen Vater, der völlig allein ist. Er hat seinen jüngeren Sohn verloren an die vielen, vielen Möglichkeiten, die da draußen sind. Und er hat seinen frommen, pharisäischen Sohn, der mit ihm unter einem Dach wohnt, ebenfalls verloren. Der Vater ist allein. Aber der Vater ist jemand, der sich nach diesen Söhnen ausstreckt und erwartet. Er läuft dem jüngeren Sohn nicht hinterher und er läuft auch dem älteren Sohn nicht hinterher. Er ist da. Gott ist da. Und er möchte, dass du dich auf die Socken machst, um ihn zu finden. Du weißt, wo Gott ist. Und eines Tages kommt der jüngere Sohn nach Hause gelaufen. Er bereut zutiefst das, was er getan hat. Und die vielen Maybe-Möglichkeiten, die er gesehen hat, die sind nun Schall und Rauch. Und er ist verwundet und verletzt und kaputt wie nie zuvor. Und wen findet er? Im Haus des Vaters findet er offene Arme. Offene Arme. Du bist willkommen. Er kann noch nicht einmal ein baptistisches Übergabegebet sprechen. Er kann noch nicht einmal das, was die Baptisten fordern, alle seine Sünden bekennen. Er fängt an, Vater, ich habe gesündigt gegen... Der Vater sagt, willkommen zu Hause. Bringt den Ring und setzt ihn an seinen Finger. Bringt den Mantel und gebt ihm mit dem Mantel. Geht und schlachtet das fetteste Viech und schmeißt den Grill an. Wir feiern gleich eine Party. Du bist willkommen zu Hause. Das Haus Gottes ist das Haus dieses Vaters. Und während der Vater mit Leuten eine Party schmeißt für seinen Sohn, der in den vielen Möglichkeiten verloren war, kommt der ältere Sohn nach Hause und hört nur von Weitem. Diese Leute, diese frommen Leute, die mögen keine laute Musik. Sie bleiben weit vom Zuhause stehen und sagen, nee, die Musik ist da zu laut, da gehe ich nicht hin. Da wird gefeiert, Christen dürfen nicht überdurchschnittlich fröhlich sein, okay? Es gibt sogar eine psychologische Krankheit, die jemand erfunden hat, damit er seine Tabletten los wird. Das ist mir zu fröhlich, das ist mir zu laut dort, ich gehe da nicht hin. Und er sendet seinen Knecht, um mit seinem Vater in Kontakt zu kommen. Du musst schon sehen, wie... Ich muss mich hüten, bestimmte Worte zu gebrauchen. Wie beschränkt seine Beziehung zum Vater ist. Wenn du mit dem Vater erstmal über einen Anwalt kommunizieren musst, dann ist die Beziehung schon mal jenseits von Gut und Böse. Was läuft da bei dir? Diese laute Musik und dieser Tanz und ich kann das nicht ab. Was hast du da gemacht? Naja, und der Knecht erzählt ihm, naja, dein Loserbruder ist gekommen. Und er zitiert den Vater her und sagt, was machst du? Ich schufte bei dir die ganze Zeit und du machst mit mir keine Fete und keinen Grill schmeißt du an und ich kann meine Freunde nicht einladen und was soll das überhaupt? Und diesen Loser nimmst du wieder auf, der gehört irgendwohin geschickt. Und der Vater sagt, ich habe gerade einen Filmriss. Ich kann das nicht verstehen, was du mir sagst. Weil, Moment, als dein Loser-Bruder weggegangen ist, dann habe ich ihm das Erbe ausgeteilt. Und dem jüngsten Sohn gehört dann nach jüdischem Recht nur ein Drittel des Erbes. Ich bin besitzlos. Zwei Drittel des Erbes gehört dir die ganze Zeit. Du schuftest nicht für mich, du schuftest für dich. Das ist dein Geld, deine Kohle, dein Erbe. Das heißt, er lebt die ganze Zeit im Erbe Gottes. Das ganze Königreich, das ganze Haus gehört ihm, das ganze Hof gehört ihm, die ganzen Viecher gehören ihm und er kann es nicht genießen. Er ist verbittert, er ist hart. Seine Wurzeln sind nicht in der Gnade verankert, sondern in der Bitterkeit. Und das Gleichnis endet damit, dass der Vater weggeht in die Feier und der eine ältere Sohn, dieser Pharisäer, steht draußen und wir wissen nicht ganz genau, welche Entscheidung er trifft. Aber glaub mir eins, der Vater steht auch für diesen älteren Sohn so vor der Haustür. So vor der Haustür. Das Haus Gottes ist ein Ort, wo wir mit offenen Armen Menschen begegnen, die nach Gott suchen. Uns ist es egal, woher du kommst. Uns ist es wichtig, wohin du gehst. Willkommen im Haus Gottes. Im Haus Gottes gepflanzt zu sein bedeutet, wir lieben seine Familie und sind gerne mit seiner Familie zusammen, hängen wirklich sehr gerne mit seiner Familie herum. Wir lieben Gottes Wort. Wir lesen es, wir unterordnen uns in unserem Denken, in unserem Verhalten. Und wir lieben Menschen, die Gottes Wort uns verkündigen. Wir leben im Heilig im Haus Gottes. Jegliche Art von Schmutz und Unreinheit beschmutzt nicht nur mein Leben. Es gibt keine private Sünde. Es gibt keine private Sünde. Vielleicht verfolgt ihr in Medien bestimmte Personen, bestimmte Dinge. Und selbst die privatesten Dinge, die irgendwelche Menschen tun, mit ihrem Geld oder mit ihrem Internet, mit ihren Bildchen, die sie irgendwo kaufen, irgendwann einmal zerstört das ihr Leben. Liebe Gemeinde, liebe Mosaic Church, liebe Besucher, wenn du ein Problem hast mit Schuld, mit Sünde in deinem Leben, wir kennen eine Adresse. Jesus, bring es zu Jesus, komme zu ihm. Du musst es nicht vor mir, schon gar nicht vor der ganzen Öffentlichkeit bekennen. Jesus kennt dein Herz und er weiß ganz genau, dass du bestimmte Dinge lassen willst und dass du von bestimmten Dingen loswerden willst und heil werden willst. Aber das Haus Gottes ist ein Haus, wo wir uns zur Heiligkeit verpflichten. Und das Haus Gottes ist ein Haus, wo wir einfach Menschen lieben. Und glaub mir, die liebenswürdigen Menschen, die ich kenne in meinem Leben, ihr seid liebenswürdig als Kirche, ich liebe euch wirklich. Aber die liebenswürdigsten Menschen, die ich kenne in meinem Leben, sind Menschen, die Jesus nicht kennen. Das sind die liebenswürdigsten Menschen, die ich kenne. Und liebe Gemeinde, lass uns aufstehen und lass uns gemeinsam Gemeinde Gottes sein, mitten in dieser Welt, das Haus Gottes. Lass uns eingepflanzt sein. Nicht maybe, nicht vielleicht, sondern Entscheidungen treffen. Lass uns aufstehen gemeinsam. Wir lieben dich, wenn du hier Besucher bist und wenn du selber in ein Haus Gottes, irgendwo in einer Gemeinde hier vor Ort oder als Besucher irgendwo weiter entfernt, in eine Ortsgemeinde eingepflanzt bist. Wir lieben das wirklich und wir schätzen das. Wir lieben alle unsere Geschwister hier vor Ort. Wir arbeiten mit diesen Geschwistern zusammen in der Evangelischen Allianz und im Stadtkonvent in Detmold. Und ich möchte dich wirklich im Namen Jesu bitten, wenn du hier Besucher bist aus einer anderen Gemeinde, wir freuen uns, dass du hier bist. Und wir möchten dich ermutigen, dass du eingepflanzt bist in deiner Ortsgemeinde, wo immer sie auch ist. Liebe deine Familie. Liebe deine Geschwister. Wisst ihr, mir fällt es nicht schwer, die Gemeinde zu lieben, von denen ich per Podcast oder Videobotschaft irgendwie eine Botschaft höre aus USA, aus Australien oder aus Russland. Diese Gemeinde zu lieben fällt mir nicht schwer, weil ich die Menschen nicht kenne. Aber wisst ihr, was mir manchmal sehr, sehr weh tut? Und dir genauso. Die Menschen zu lieben, die dir ständig auf den Sack gehen. Oh, Entschuldigung. Menschen zu lieben, die dir ständig auf die Füße treten. Und diese Menschen wirst du um dich herum haben, wenn du in deiner Familie bist. Genauso wie in deiner eigenen Familie. Jeder von uns, der verheiratet ist, wissen, wie schwierig unsere Ehefrauen sind. Wir wissen das. Und die Ehefrauen wissen es auch, wie liebenswürdig wir sind. Also, wenn du Besucher bist, sei ein verbindliches Teil in deiner Familie. Liebe dort, diene dort, lebe dort ein hingegebenes, heiliges Leben. Und lebe dort gemeinsam mit deiner Familie die Mission Gottes und umarme diese Welt im Namen Jesu. Wenn du hier Mitglied dieser Kirche bist, dann möchte ich dich ganz neu herausfordern, das zu tun. In dieser Weise Gemeinde zu leben mit deiner Familie. Mit diesen Leuten um dich herum. Schau dich mal herum. John Ortberg hat mal gesagt, jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Und für diejenigen, die hier Gäste sind, schon seit längerer Zeit und Besucher sind, vielleicht nochmal Regie, das nächste Bild. Das hat Thorsten schon gesagt. Und wenn du wirklich mit dem Gedanken spielst, dass du, weil du selber ohne Gemeinde bist, dass du eine Gemeinde suchst, eine Familie suchst, wo du eingepflanzt bist und Jesus dienst mit den anderen und seiner Mission lebst, komm einfach am 6. dazu. Wir werden einiges dazu sagen, wie wir als Gemeinde leben, wie wir als Gemeinde uns sehen und verstehen in dieser Welt. Du kannst deine Fragen loswerden. Es ist kein Abend, wo du irgendwie verbindliches Mitglied dieser Kirche wirst. Es ist nur ein Vormittag. Es ist nur ein Informationsvormittag. Was du nachher mit diesen Informationen anfängst, das ist dir übergeben. Aber wichtig ist, wenn du Jesus liebst, kannst du nicht ohne seine Braut leben. Wenn Jesus das Fundament deines Lebens ist, musst du im Haus Gottes gepflanzt sein. Wenn du Jesus als das Haupt achtest und mit ihm verbunden bist, musst du ein aktives Glied seiner Kirche werden. Das ist die Botschaft von Jesus. Jesus hat ein Projekt in dieser Welt. Er hat gesagt, ich werde bauen meine Kirche. Und weder Tod noch Hölle wird diese Kirche jemals von Generation zu Generation auslöschen. Und die Gemeinde ist Gottes Trailer für diese Welt. Die Welt schaut auf dich. Und entweder in dieser Welt ist zum Kotzen von dem, was sie sieht. Und deswegen wird auch unsere Botschaft und unsere Predigten und unsere Zeugnisse dieser Welt überhaupt nichts bringen, weil sie in diesen Film nicht rein wollen, weder in der Zeit noch in der Ewigkeit. Aber wenn wir Gottes Traum so leben, wie Gott sich das vorstellt, und wenn wir uns nach Gottes Wort richten, dann wird es ein Trailer sein, wo die Leute das Wasser im Mund zusammenläuft und sagen, wow, wenn das schon ein Vorgeschmack ist, wie der Himmel sein wird, dann will ich die ganze Ewigkeit mit Gott und mit seinem Volk da verbringen.